Wir sind also bei den Glaubensgrundsätzen und den ersten Glaubensgrundsatz haben wir schon erledigt. Jeder kennt bereits den ersten Glaubensgrundsatz. So ähnlich habe ich es mir gedacht. Es ist, also der Anfang ist immer einfach, weil der ist immer gleich. Wir bekennen uns. Bei allen 10 Glaubensgrundsätzen, also wenn es nichts anderes heißt, wir bekennen uns. Das ist so, fängt es immer an und das ist auch immer dasselbe. Also, ich wiederhole daher den ersten Glaubensgrundsatz ausnahmsweise. Also, wir bekennen uns zur Allmacht und Gnade Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist eigentlich relativ einfach. Ne? Allmacht und Gnade gehört immer zu Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist auch. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwierig, weil es sind 5 Punkte, in denen die Allmacht und Gnade sozusagen deklariert wird. Das ist Schöpfung, sehr gut. Offenbarung. Erlösung. Endgericht und Vollendung. Sehr gut. Okay, also das sind die 5 Punkte. Schöpfung, Offenbarung, Erlösung, Endgericht und Vollendung. Damit war der erste Glaubensgrundsatz beendet. Wir kommen heute zum zweiten Glaubensgrundsatz, der eigentlich wesentlich mehr angegriffen wird wie der erste Glaubensgrundsatz. Und zwar heißt der zweite Glaubensgrundsatz, heißt, wir bekennen uns, und jetzt kommt eigentlich die wesentliche Sache, zur göttlichen Inspiration der ganzen Heilschrift. Eigentlich könnte man schon einen Punkt machen, aber das wäre zu wenig. Denn es kommt darauf an, was bezeugt denn eigentlich die Heilige Schrift? Nämlich, dass sie völlig zuverlässig und irrtumslos ist in den Urschriften. Wir haben ja nicht ganz die Urschriften. Und in der einzigen Autorität in allen ihren Aussagen. Das ist deshalb wichtig, weil, wenn ihr euch erinnert, haben wir gesagt, wem glauben wir? Das war alles mit Gott. Und jetzt kommt es darauf an, was glauben wir. Wenn das angegriffen wird, was wir glauben, dann hat eigentlich auch niemand, wem wir glauben. Dadurch ist es wesentlich, dass wir wirklich diesen ganzen Glaubensgrundsatz für uns in Anspruch nehmen und nicht nur einen Teil. Wie leider bei manchen sozusagen nur Teile herausgenommen werden. Interessanterweise wird immer herausgenommen die Irrtumslosigkeit. Warum, werde ich dann etwas später erklären. Also völlige Zuverlässigkeit der ganzen Heiligen Schrift, völlige Irrtumslosigkeit der ganzen Heiligen Schrift und einzigartige Autorität der ganzen Heiligen Schrift in den Aussagen. Beginnen wir also. Das heißt, wem glauben wir? Naja, wir glauben dem Autor der Schrift, der seine Vorstellungen, seine Meinungen und seinen Willen zu Papier bringen hat lassen. Wer ist denn eigentlich der Autor der Heiligen Schrift? Gott selbst. Genau. Deshalb habe ich gesagt, zu Papier bringen hat lassen. Es ist richtig, Menschen haben es geschrieben. Aber sie haben es nicht aus eigenem Willen getan. Sondern sie haben es eigentlich aufgrund der Inspiration Gottes getan. Der Ausspruch vieler Menschen sozusagen ist, speziell für uns Baptisten oder Freikirchler, ja, die Bibel, das ist euer papierener Papst. So wird das immer sozusagen erklärt. Die Bibel, das ist euer papierener Papst. Wir haben einen sichtbaren, ihr habt einen papierener. Und das stimmt aber nicht. Weil ich glaube nämlich nicht jetzt primär der Bibel selbst. Ui. Stimmt das überhaupt so? Ich glaube primär nicht der Bibel selbst, sondern ich glaube primär dem Autor der Bibel. Versteht ihr den Unterschied? Es geht nicht darum, dass ich einen papierenen Papst habe, sondern ich habe einen Herrn. Das ist ein grundsätzlicher Unterschied. Deshalb dürfen wir uns nicht ins Boxen jagen lassen, wenn man so sagt, ich habe einen papierenen Papst. Was meinst du unter Papieren? Mein Gott ist nicht Papier. Mein Gott ist lebendig. Versteht ihr den Unterschied? Okay. Daher er sagt, ich glaube dem Autor, der das hat niederschreiben lassen. Und es ist eben nicht die Meinung des Petrus oder des Paulus oder des Jesaja oder was auch immer, sondern es ist die Meinung bzw. das Wort Gottes. Das ist der Autor. Deshalb hat Bengel hat einen sehr schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, die Bibel ist ein Brief, den mein Gott mir hat schreiben lassen, wonach ich mich ausrichten soll und wonach mein Gott mich richten wird. Das heißt, er hat eigentlich das nicht nur aufschreiben lassen, damit ich weiß, wie er ist oder wie ich leben soll, sondern er hat gesagt, ich habe es deshalb aufschreiben lassen, weil du wirst nach diesem Wort auch gerichtet werden. Und das ist natürlich etwas, was die meisten Menschen überhaupt nicht wollen. Nicht? Sie wollen vielleicht selbst Richter sein, aber gerichtet werden, dann bitte, ich bin eh brav. Schau mir an, ich tue eigentlich meiner Frau nichts, ich bin ganz lieb zu meiner Frau. Also, wer soll mich schon richten? Eigentlich lieren und stöhnen, das tue ich nur ein bisschen, aber das sind Kavaliersdelikte, das ist eigentlich, das zählt nicht. Aber hier steht etwas ganz anderes. Es steht, Gott wird mich nach seinem Wort richten. Und das ist etwas ganz anderes als solches. Daher ist die nächste Frage, die wir uns stellen, was glauben wir also jetzt? Naja, auf jeden Fall ist die Bibel von Gott inspiriert. Okay. Zweifle ich nämlich an der Inspiration der ganzen Bibel, so kommt auch alles andere ins Wanken, nämlich wer kommt ins Wanken? Der Autor. Weil wenn er uns nicht inspirieren kann und uns sagt, ich gebe euch sozusagen mein Wort direkt, naja, wer ist dann der Autor, wenn er sozusagen das nicht kann? Dann ist er also sozusagen nicht allmächtig. Und unser Glaubensgrundsatz, der erste, falscher Flow. Weil wie heißt der erste Glaubensgrundsatz? In Allmacht und Gnade, oder? Das heißt, wenn er nicht die Allmacht hat, auch sein Wort inspiriert uns zu geben, dann hat er auch keine Allmacht, mir Gnade zu geben. Also es fällt wieder alles weg. Damit ist klar, ich glaube, ich muss noch eine neue Batterie reingeben. Das heißt sozusagen, wenn also das Was glauben wir, nämlich das Wort Gottes in Frage gestellt wird, dann ist das sozusagen der erste Angriff gegen die Person Gottes. Und dieses sollte Gott wirklich gesagt haben, wo steht es?
Ganz
am Anfang, sobald mehr oder weniger alles geklärt war mit der Schöpfung und dem Menschen und eigentlich alles friedlich da war und auch gesagt wurde, wie die Frau auch dazugekommen ist, nicht wahr? Es ist alles wunderbar und auf einmal kommt da irgendwer so schleich, schleich und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Und der Mensch, was macht er, statt dass er sagt, jetzt entschuldige diesen Ausdruck, schleicht ihn, hergeschlichen, schleicht ihn wieder, sagt der Mensch, na, warte mal, wie war denn das, hat er mir, und dann fangen sie zum Diskutieren, und ist schon verkehrt. Sobald du sozusagen mit Widersacher anfängst zum Diskutieren, hast du eigentlich schon verloren. Mit Widersacher kannst du nicht diskutieren, sondern mit Widersacher kannst du nur mit dem Wort Gottes verscheuchen.
Verjagen.
Ja, einverstanden, noch besser. Genau das ist es. Wir müssen sozusagen den Widersacher mit dem Wort Gottes verscheuchen. Jetzt, wenn wir aber an das Wort Gottes nicht glauben, beziehungsweise wenn wir sagen, es ist nicht inspiriert, was haben wir dann zum Verscheuchen? Also wir müssen uns danach halten als solches. Das heißt, wir sehen hier bereits, der erste Angriff des Feindes ist gegen das Wort Gottes gegangen. Weil gegen die Person hat er wenig gehabt. Nicht? Weil gegen die Person hat er schon einmal rebelliert und ist leider in dem Sinn von seiner Seite her draufgegangen. Nicht? Weil Gott hat gesagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Weg, aus, erledigt. Und dann hat er gesagt, okay, gegen die Person geht schlecht. Also schauen wir, was man sonst noch in der Hand hat. Das Wort. Die Glaubwürdigkeit des mündlichen Wortes Gottes wurde sozusagen schon in Frage gestellt, bevor der Mensch eigentlich noch richtig zum Denken angefangen hat. Wurde bereits das Wort Gottes in Frage gestellt. Das heißt, wundert es heute noch jemanden, wenn bis heute das Wort Gottes ständig in Frage gestellt wird? Wir dürfen uns eigentlich nicht wundern. Wir sind auch in guter Gesellschaft. Jesus Christus ist doch eigentlich persönlich das Wort Gottes, oder? Steht eigentlich Johannes Evangelium. Das Wort wurde Fleisch. Eindeutig. Okay. Und er hat eigentlich genau das Wort Gottes gesagt, weil er sagt selber, nicht, ich rede nicht von mir, sondern von dem, was ich höre, das rede ich. Und was passiert mit dem Wort Gottes wieder, dass Jesus Christus persönlich redet? Es wird sofort angenommen natürlich. Er hat ständig Schwierigkeiten gehabt damit. Ständig. Oder wir haben die anderen gesagt, wir wissen es besser. Also warum wundert es, wenn wir das bis heute so haben? Das ist eigentlich kein Wunder. Allerdings, wir müssen hier sehen, wenn schon die Taktik immer dieselbe ist, dann müssen wir aber auch immer dieselbe Antwort haben. Und das Beste ist, wir haben eine Antwort, die uns Jesus gegeben hat. Er hat uns nämlich so sein Gleichnis gebracht und gefragt, auf was für ein Fundament baut ihr? Das heißt, welches Fundament haben wir? Und das Gleichnis lautet, im Prinzip kennt jeder, oder? Jesus sagt sozusagen, den Schriftgelehrten und Pharisäern sagt er, darum, wer diese meine Rede hört, ist immer interessant, nicht gleich tun, sondern zuerst muss ich was hören, hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und genau das ist es. Eigentlich stehen wir ununterbrochen unter einem Platzregen. Dann brauchst du nur hinausgehen in die Welt und von Jesus Christus erzählen, schau, du hast auf dem Haupt. Eigentlich brauchst du für dein Lebensschirm. Weil über Jesus Christus will man nicht reden. Und speziell so wie wir über Jesus Christus reden, so wird es ja schon gar nicht. Aber er sagt, wenn ein Platzregen kommt, okay, wie stehst du? Wenn du auf Fels bist, dann bist du sicher. Schwimmst aber irgendwo dahin in irgendwelchen weltlichen Philosophien oder Psychologieeinheiten, Soziologieeinheiten, naturwissenschaftlichen Einheiten oder geologischen Einheiten, archäologischen oder sonstiges, wenn du dort noch herumschwimmst, dann bist du praktisch auf Sand. Ne? Die Frage ist, was ist eigentlich wirklich in deinem Kopf? Ist Fels oder Sand drin? Von Stroh rede ich nicht. Also die Frage ist wirklich, die wir uns zu stellen haben, ist bei dir felsenfest das Wort Gottes enthalten? Oder schwimmst du nur dahin und sagst, am besten ist, frag mich nicht, red mich nicht an, lass mich einfach leben. Das Tragische ist, wenn du mit Fels antwortest, dann lehrst du mit Vollmacht. Wenn du mit Sand antwortest, dann ist es wie bei den Schriftgelehrten, die nicht mit Vollmacht geantwortet haben oder lehren. Und im Grunde genommen ist das bei uns genauso. Wir müssen uns hüten vor jenen, die zu lehren beginnen mit Sand. Wir müssen stets prüfen, ob derjenige, der lehrt, eigentlich auf Fels lehrt. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und dazu sind wir alle miteinander aufgefordert. Keiner kann sagen, das geht mir nichts an. Außer er möchte nicht ein Nachfolger Jesus sein. Dann kann er sagen, das geht mir nichts an. Aber das nehme ich ja doch von uns hier nicht an. Oder? Okay, ich habe nichts gesagt. Um sich dieser Wahrheit sozusagen zu stellen, gibt es zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, was ist Wahrheit? Das hat gesagt, wer? Pilatus. Der hat mich also mit Jesus gesprochen und gesagt, na was ist schon Wahrheit? Und ist klar, er kannte ja Jesus nicht, daher hat er nicht wissen können, dass die Wahrheit vor ihm steht. Daher ist für ihn völlig klar, was ist Wahrheit? Und diese Frage beschäftigt die meisten heute. Was ist Wahrheit? Ihr wisst, dass ich also unter anderem Naturwissenschaft studiert habe. Und da war in der Physik in meiner Zeit, in den 60er Jahren, als ich noch auf die Universität ging, damals war also noch hoch, dasjenige, dass sozusagen, endlich haben wir einige Elementarteilchen erfasst. Also wir sind zumindest abgegangen, dass also der Atomkern aus Protonen, Neutronen und die Hülle aus Elektronen ist. Wir kennen auch schon so, da muss noch in den Neutronen und Protonen muss noch irgendwas anderes auch drinnen sein. Und wenn man nicht genau gewusst hat, was das ist, hat irgendeiner gesagt, das ist irgendein Quark. Und deswegen heißen es Quarks. Das ist bis heute so. Das sind die Quarks. Und damals war das, zu meiner Zeit, das war damals so der Hit. Heute von Quarks, heute redet man schon, in den Quarks muss noch irgendwas drinnen sein. Also daher, her mit dem Collider. Schauen wir mal, was da drinnen ist, als ihr seht. Merkt ihr? Das war die Frage, was ist Wahrheit, oder? Das heißt, wenn ich die Frage stelle, was ist Wahrheit, dann kann ich mir nie sicher sein, dass ich endlich zur Wahrheit komme, weil ich kann immer wieder was Neues dazu haben. Und das ist Wissenschaft. Und zwar, das ist reguläre Wissenschaft. Wenn ich sage, ich weiß nicht genau, was ist, dann möchte ich das so lange vor erforschen, bis ich es weiß. Das Problem ist, Sie werden bis Ihr Lebensende nicht drauf kommen, was es ist. Das ist das Problem. Und jeder, der mit einer neuen Erkenntnis kommt, sagt, jetzt haben wir es. Und ein paar Jahre später, nicht einmal machen wir, nicht einmal ein paar Jahre, ein paar Wochen, ein paar Monate später, sogar, nein, das ist mir immer nicht das Ende. Noch ein kleines Beispiel. Astrophysik, das ist derzeit der Hammer. Der Hammer. Alle Tage lang ist wieder was Neues in der Astrophysik da. Heute wissen wir ganz klar, es gibt schwarze Löcher. Die können wir eindeutig feststellen. Was die schwarzen Löcher sind, man kann nicht. Welche Materie darin haben, keine Ahnung. Was sie alles ausspielen, ich weiß, keine Ahnung. Aber es gibt sie. Und das ist die Wahrheit. Merkt ihr, was ich meine? Baust du auf Fels oder baust du auf Sand? Also daher, mit der Frage, Pilatus, was ist Wahrheit, kommen wir nicht weit. Daher müssen wir eine andere Frage stellen, so wie Jesus. Er sagt nämlich zum Vater im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, dort sagt er, zum Vater sagt er, dein Wort ist Wahrheit. Einen besseren Ausspruch können wir für uns gar nicht annehmen. Können wir gar nicht hernehmen, als dass wir wirklich erkennen und sagen, Gottes Wort ist Wahrheit. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Gottes Wort ist Wahrheit. Das heißt, die Frage gilt auch für mich. Was gilt für mich? Pilatus oder Jesus? Und diese Entscheidung muss ich persönlich treffen. Die kann mir niemand abnehmen, diese Entscheidung. Ich persönlich muss diese Entscheidung für mich selbst treffen. Ich kann sie auch nicht für einen anderen treffen. Ich kann nicht sagen, Dagmar, du hast jetzt sozusagen, du musst fragen, was ist Wahrheit? Das ist falsch. Du musst sagen, Gott ist Wahrheit. Na und? Und die Dagmar kann dazu, du kannst mir warm was dazu. Wer bist denn du? Hexens mein Mann. Und?
Das ist
okay. Das sei fair, jetzt gesagt. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben. Dann habe ich mir gedacht, dass das nicht geht. Okay, ist wurscht. Es ist inspiriert. Das sollten eigentlich griechische Buchstaben sein. Wie üblich, habt ihr es hier nicht drinnen. Komischerweise hast du gesagt, oder was, das wäre eine Idee. Anmachen. Okay, also ich sage, was das heißt. Passa. Graphe Theopneustos heißt es. Passa, Graphe, also das soll heißen. Passa, Graphe Theopneustos. Und wenn man das jetzt anschaut, vielleicht kann jemand aufschlagen, seit der Timotheus 3, 16 und 17 und wir vorlesen, was da steht.
Ja, genau. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur
Lehre. Gut, passt schon. Mehr brauche ich. Passa, Graphe, Theopneu, das ist alle Schrift von Gott eingegeben. Das ist die richtige Übersetzung. Es gibt aber Übersetzungen, die folgendermaßen heißen, alle von Gott eingegebene Schrift. Ist das dasselbe? Alle Schrift von Gott eingegeben oder alle von Gott eingegebene Schrift. Ist das dasselbe?
Nein.
Warum nicht? Weil bei dem alle von Gott eingegebene Schrift könnte sein, aha, da gibt es eine Schrift in der Bibel, die nicht von Gott eingegeben ist. Ist verständlich? Und wisst ihr, so Kleinigkeiten sind es, die es dann eigentlich ausmachen, wo wir dann anfangen müssen zu diskutieren. Weil es heißt eindeutig, alle Schrift von Gott eingegeben. Und dieses Theopneustos, das ist eigentlich von Gott eingegeben, ist eigentlich ein ganz schwacher Ausdruck. Theos heißt so viel wie Gott und Pneustos, Pneuma ist?
Der
Atem. Das heißt also die Lunge, ne? Pneuma und so. Das heißt sozusagen, deswegen heißt es eigentlich von Gott eingehaucht. Das wäre eigentlich der richtige Ausdruck. Von Gott eingehaucht. Das heißt, und jetzt können wir uns das ein bisschen besser vorstellen, was inspiriert heißt. Inspiriert heißt eigentlich, ich schaue jetzt sozusagen Markus an und ich hauche ihm jetzt was ein und der Markus sagt genau das, was ich will. Das ist eigentlich jetzt so in dem Sinne vorstellbar, wie Gott gewirkt hat in Bezug auf die Schreiber. Die haben zwar von sich aus schreiben können, aber sie haben genau das geschrieben, was Gott ihnen eingehaucht hat. Ist das verständlich? Daher, ich will mir diesen Ausdruck, machen wir es jetzt nicht schlecht, aber ein bisschen was Griechisches an. Theopneustos. Theo ist Gott, Pneuma ist die Luft, Atem. Theopneustos heißt so viel wie von Gott eingehaucht. Und genau das ist es, was er mit dem Wort Gottes gemacht hat in den Urschriften. Es ist inspiriert von Gott, vollkommen eingehaucht. Daher muss es zuverlässig, es muss irrtumslos sein und es hat Autorität. Weil es von Gott eingehaucht ist. Verschiedene Annahmen, die falsch sind zu diesem Punkt. Die sogenannte Personalinspiration. Die wird sehr häufig verwendet von Menschen, die sozusagen auf die Person großen Wert legen. Wie zum Beispiel die Islamisten. Die legen auf Personalinspiration sehr großen Wert. Denn Mohammed wurde sozusagen persönlich inspiriert. Und deshalb ist der Koran zwar von ihm geschrieben, aber er ist inspiriert und deshalb gilt es. Was ist das Problem? Die Person des Schreibers ist inspiriert. Okay, einverstanden. Aber, was heißt das? Alle Gedanken, alle Handlungen des Schreibers, wenn er als Person inspiriert ist, müssten fehlerfrei sein. Das heißt, wenn alle Gedanken und Handlungen des Schreibers fehlerfrei wären, dann müsste er selbst sozusagen fehlerfrei sein.
Ja, gut. Gibt's nicht.
Genau. Als Mensch kann er nicht fehlerfrei sein. Das heißt, wenn wir die Personalinspiration hätten und sagen, das ist der Petrusbrief, oder das ist der Johannesbrief, oder das ist der Paulusbrief, und es wäre Personalinspiration, dann müsste Petrus, Johannes und Paulus müssten alle miteinander fehlerfrei sein. Ein ganzes Leben lang. Und das wissen wir von der Schrift her, Petrus war garantiert nicht fehlerfrei. Paulus war garantiert nicht fehlerfrei. Bei Johannes können wir es nicht genau sagen, weil er war sozusagen der Alte und so. Da steht nichts Genaues drinnen, als ich es. Aber bei Paulus und bei Petrus wissen wir ganz genau, die haben Fehler gehabt. Jede Menge. Also die Personalinspiration kann für die Bibel nicht gelten. Weil sonst könnten wir sagen, der Petrus hat einen Fehler gehabt, Paulus hat einen Fehler gehabt, daher sind alle Briefe des Petrus, alle Briefe des Paulus sind also nicht zu verwenden. Weil da sind Fehler drin. Wenn die Person einen Fehler hat, müssen auch die Schriften einen Fehler haben. Ja, das kann nicht funktionieren mit der Personalinspiration. Das heißt, wenn sozusagen die Personalinspiration gültig sein sollte, dann müsste auch das Leben des kompletten Mohammed völlig fehlerfrei sein. Wenn wir aber sein Leben betrachten und aus der Geschichte wissen wir, dass er nicht fehlerfrei war. Also kann diese Personalinspiration nicht funktionieren. Gehen wir zum zweiten Problem. Das zweite Problem ist die sogenannte Realinspiration. Das heißt so viel wie Realinspiration, schreibe in meinem Namen. Und Gott sagt, was er zu schreiben hat und gibt ihm die Ideen vor. Und er kann dann schreiben, was er will. Das heißt, die groben Linien sozusagen gibt Gott vor, alles andere kann er sich aussuchen. Wenn ich mir alles aussuchen kann, nur die grobe Linie, dann weiß ich eigentlich nicht, wo ich hinkomme. Das wäre so ähnlich, bleiben wir wieder bei der Physik. als sozusagen das Thomson'sche Atommodell da war, das hat sozusagen einen Kuchen gesehen, weil man halt den Kuchen, was haben Kuchenbrotler kann. Also daher fange ich mit Kuchen an. Also das Thomson'sche Kuchen, so ein Rosinenkuchenmodell heißt das sogar, das war ein Kuchen und da drinnen waren so zwei Rosinen. Und er hat gesagt, pass auf, dieser Kuchen, das ist die große Masse und die Elektronen, das, die haben damals auch noch nicht gewusst, was das ist, er hat nur von positiver und negativer Teilchen gesprochen und die negativen Teilchen sind die Rosinen da drinnen, die schwimmen irgendwo im Kuchen mal tun, irgendwo sind sie eingebildet. Das war sozusagen die Realinspiration für den Thomson. Die große Idee war, ich will praktisch ein Atommodell machen. Und ich stelle mir das so vor, dass ein Rosinenkuchen ist. Dann kommt der Rand davon und sagt, meine Realinspiration ist ganz anders. Meine Realinspiration ist, dass nichts, da ist ein starker Kern drinnen und wenn ich da Elektronen drauf habe, dann spritzt das weg. Also so kann mit Rosinenkuchen geht das nicht. Also daher über ein anderes Modell. Und so sind die verschiedenen Atommodelle zustande gekommen. Durch Realinspiration, nicht? Die große Idee ist da und jeder hat sich vorgestellt, was er will. Und letztendlich ist das bis heute so. Wir haben bis heute nur Realinspiration in Bezug auf Atommodell. Genau wissen wir noch immer nicht, wie das Ganze funktioniert. Aber ich möchte, dass wir deshalb so plastisch machen, damit ihr seht, wie wichtig es ist, dass wir von solchen falschen Ideen wegkommen, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen. Also, daher schauen wir uns das nächste an. Die einzig richtige Annahme ist, die Heilige Schrift ist ganz inspiriert und sie ist sowohl Gottes Wort als auch Menschenwort. Denn Gott hat es gegeben, der Mensch hat es nur aufgeschrieben. Und er hat den Menschen sozusagen so in der Hand gehabt, dass er komplett das gemacht hat, was Gott wollte. Obwohl der Mensch einen freien Willen hat. Das ist, mit dem ersten Glaubenskonzept wieder wichtig, das ist Allmacht. Verständlich? Damit ihr das auch ein bisschen besser verstehen, ist wieder typisch Jesus Christus. Jesus Christus ist ganz Gott und ganz Mensch. Damit können wir auch jetzt sagen, aha, das Wort Gottes ist ganz Gottes Wort, aber auch ganz Menschenwort, das ist von Menschen geschrieben. Das heißt, nicht in eine Diskussion einlassen und sagen, nein, nein, das ist ja nicht von Menschen geschrieben, da verlierst du. Weil das können wir nicht, es wurde von Jesaja geschrieben, es wurde von Jeremia geschrieben, es wurde von Mose. Und, da können wir alles aufzählen. Das ist falsch. Wir können nicht mit einer falschen Sache in die Wahrheit hineingehen. Aber wir können sagen, diese Menschen haben nicht aus sich selbst, sondern durch Gott geschrieben. Das ist was anderes. Das heißt, Jesus Christus ist ganz Gott und ganz Mensch, gilt es auch für Gottes Wort. Und daher können wir also sagen, wieso glauben wir? Oder können wir sicher sein, dass die Bibel inspiriert ist? Und da ist als erstes einmal das Alte Testament. Im Alten Testament steht also über 3800 Mal und Gott sprach. Sofort kam der Einwand. Wenn ich sage, und Gott sprach zu mir, Gott sagte zu mir, Gott hat mir gesagt, dann ist das eins bildet. Und sobald ich zu dir sage, Gott hat mir gesagt, hast du auf keinen Fall mehr einen Widerspruch zu sagen, weil Gott hat es ja gesagt. Ich weiß, dass es oft so ist. Das ist ganz klar. Nicht? Ich sage dann immer, gell, du willst mich loswerden. Wenn du sagst, Gott hat mir gesagt, dann willst du mit mir nicht diskutieren. Sage ich dann immer, ich bin mal hochgetragen. Ich weiß. Aber genau darum geht es. Man muss das aufzeigen. Das heißt, deshalb, weil Gott sagt, und er sprach in seinem Wort, heißt es ja nicht, dass jeder, der sagt, und ich sage, dass Gott zu mir gesprochen hat, dass das gültig ist. Warum geht denn das heute nicht mehr, dass jemand sagt, und Gott hat mir gesagt, und jetzt kommt irgendeine Aussage, die noch nicht in der Schrift war, offenbar.
Weil Gott zuletzt durch Jesus Christus gesprochen hat.
Gott sprach zuletzt durch seinen Sohn. Das heißt, es ist alles da, was für uns notwendig ist. Das heißt, das Einzige, was wir wiedergeben können, ist das, was Gott schon gesagt hat. Das heißt, was Neues werden wir von Gott nicht kriegen. Wir brauchen es auch nicht. Das heißt, wenn du meinst, dass du von Gott irgendetwas gekriegt hast, was neu ist, dann hast du die Bibel nicht verstanden. Zumindest das Neue Testament hast du nicht verstanden. Okay, gut. Das heißt, wenn also jemand sagt, okay, Papier ist ja geduldig und ich kann auch schreiben und Gott sagt und so und Gott sprach, dann hast du halt einen Roman geschrieben, aber Papier einverstanden. Gut. Das heißt, als nächstes ist das Zeugnis durch Jesus selbst. Wenn wir also Johannes 10, 35 lesen, dann steht dort, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Und wenn jetzt Jesus selber sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden, dann bezeugt er, dass die Schrift eindeutig Gottes Wort ist und sozusagen unumstößlich. Oder in einer anderen Stelle sagt Jesus in Lukas 18,31, wird der Ansatz, okay. Es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Es wird alles vollendet werden. Das heißt, das, was eigentlich Gott schon vorher gesagt hat, kommt tatsächlich zu einem Ende. Das ist für uns nämlich insofern ganz wichtig, denn dadurch kommt auch die Verheißung für uns zu einem Ende. Das heißt, ich kann sicher sein, dass Gott mit mir zu dem Ende kommt, das er sich vorgenommen hat. Wisst ihr, wie froh ich darüber bin, dass ich da sicher sein kann? Weil ich weiß, ich komme in sein Reich, weil er es gesagt hat. Ich brauche mich nicht fürchten. Ich komme hin. Oder Lukas 4, 24, 44. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Interessant, dass er in diesem Fall auch die Psalmen erwähnt. Warum? Denn im Psalm 22 wird dort eine Todesart beschrieben, die es zur Zeit Davids noch gar nicht gegeben hat. Nämlich die Kreuzigung. Und tatsächlich wurde Jesus Christus gekreuzigt. Das steht da nämlich in Psalm 22, Hände und Beine wurden durchbohrt. Es hat es also bis dato noch nicht gegeben, eine solche Todesart. Und trotzdem, 1000 Jahre bevor Christus also dann tatsächlich am Kreuz gestorben ist, ist das schon geschrieben worden. Daher ist es wichtig, dass wir tatsächlich sehen, die Prophetien werden an Christus erfüllt. Und eins geht noch. Matthäus 24, 35. Dort steht das, was eigentlich alle kennen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Genau. Darum geht es eigentlich. Für Jesus genügt die Schrift vollkommen, um zum Heil zu führen. Das heißt, für ihn gilt, dass sozusagen das Wort Gottes allein genügt, um zu erkennen, wie ich gerettet werden kann. Und vor allem, wer mich rettet. Jesus sagt es in einem besonderen Gleichnis noch zusätzlich, kennt auch jeder Lukas 16, wo es sozusagen um den Reichen und den armen Lazarus geht. Da sagt unter anderem, Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand von dem Tod aufgestanden ist. Und im Grunde genommen ist es genau die Wahrheit. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und wer glaubt es? Also, das heißt, der Grund jeglichen Übels liegt in der Nichtbeachtung der Kenntnis der Schrift Gottes. Nichtbeachtung der Kenntnis der Schrift Gottes. Oder unvollständig. Drittens nehmen wir die Apostel her. Die Apostel. Also, was sagen die Apostel? Zum Beispiel, das wollen wir nicht, nehmen wir Petrus, das ist, damit es wieder schneller geht. Petrus 3,16. Da ist ein Zitat, das sozusagen Petrus sagt von Paulus. Davon redet er, nämlich der Paulus, in allen Briefen. Und dann sagt er, denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. Er sagt nicht, das ist eh alles klar. Nein, Paulus hat alles ganz klar, ich verstehe es auch. Er sagt, von denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. Wisst ihr, wie das tröstlich ist? Für uns? Auch wenn wir die Schrift lesen und nicht alles verstehen, spielt keine Rolle. Was wir zu verstehen haben, ist, wie komme ich zum Heil? Und das kann jeder. Weil es geht über Jesus Christus. Ob ich jetzt genau weiß, was der Paulus da im 1. Korinther 6 gemeint hat, ich glaube, das ist die Frage, die du mir dann stellen müsst, in 1. Korinther 6 oder so irgendwas.
1. Petrus 1.
Nein, 1.
Korinther 6. Sie werden dann schon sehen, dass das 1. Korinther 6 ist. Das macht nichts. Also, das heißt so viel wie, die Frage, ob ich das verstehe oder nicht verstehe, oder von mir aus auch 1. Petrus, das ist nicht das Wesentliche. Wenn du dich auf das aufhängst und sagst, wenn ich das nicht verstehe, dann brauche ich die ganze Bibel nicht, dann kannst du dann verlassen. Es geht nicht darum, dass du alles verstehen musst. Es geht auch nicht darum, dass du alles halten musst, weil das kannst du nicht. Aber es geht darum, dass du weißt, wie du zum Ziel kommst, nämlich zur Errettung und zum Heil. Und das steht überall. Das kannst du jederzeit verstehen. Also der Herr, er sagt dann, schwer zu verstehen sind. Und jetzt sagt er weiter, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen. Ist klar, weil wenn ich was nicht ganz verstehe, dann mache ich mir meinen eigenen Reim drauf. Und in der Situation leben wir heute. Die meisten Menschen machen sich ihren eigenen Reim drauf, obwohl sie nichts verstehen. Und jetzt sagt er dann weiter, wie auch die anderen Schriften, damit meint er das Alte Testament, zu ihrer eigenen Verdammnis. Das heißt, wenn ich das Wort Gottes verdrehe, hat es Folgen. Nämlich, es führt nicht zum Heil, sondern es führt zur Verdammnis. Und das wollen zumindest die meisten Menschen schon gar nicht hören. Wollen schon kaum was vom Heil hören, von der Verdammnis schon gar nicht. Und deshalb leben wir in einer Zeit, wo immer wieder gesagt wird, Sünde gibt es nicht. Wahnsinn, Mann. Okay, gut. Ihr könnt euch dann die anderen Stellen noch dazu aufschreiben. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, damit der Egel mit seinem Dienst zurande kommt. Okay. Das Johannes 14, 6, das ist ja interessant. Da sagt Jesus selber, ich habe euch noch viel zu sagen, aber momentan versteht ihr es noch nicht. Ihr seid noch zu schwach dazu. Ihr braucht erst den Heiligen Geist dazu. Also auch das sehen wir, Jesus kennt uns durch und durch. Und letztendlich sagt er, ohne den Geist, den ich euch geben werde, wird er sowieso nicht kapieren. Und deshalb braucht jedes Kind Gottes, braucht den Heiligen Geist. Denn erst dadurch wird das Ganze verständlich. Nicht jede für jeden gleichermaßen, der eine mehr, der andere weniger, spielt ja keine Rolle, ist ja kein Problem. Jesus sagt nicht, du musst das erreichen, diesen Wissensstand, damit du zu mir kommst, sagt er nirgends. Er sagt nur, was? Glaube an mich und folge mir nach. Das ist das ewige Welche. Gut, wenn wir einmal die Frage der göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift geklärt haben, dass es tatsächlich vollkommen inspiriert ist, Gottes Wort und Menschenwort, dann ist logisch, dass auch die Zuverlässigkeit, Irrtumslosigkeit und Autorität geklärt ist. Daher schauen wir uns an, wie schaut das jetzt aus mit der Zuverlässigkeit? Titusbrief. In der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Da haben wir wieder einen Punkt. Dass Gott bereits etwas verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Das heißt, wir sehen es hier auch mit dem Alten Testament sehr gut. Bevor ich noch sozusagen im Mutterleib gebildet wurde, hast du mich schon gekannt. Ist dasselbe. Das heißt, Gott hat das bereits schon vorhergesehen, bevor wir noch irgendwas gewusst haben davon. Also, Gott ist der, der nicht lügt. Vor der Zeit nicht. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist nach dem Befehl Gottes unseres Heilandes. Das ist eigentlich aus dem Grund stehe ich auch da. Und sage, aufgrund des Befehls Gottes soll ich das Wort Gottes predigen. Das ist nicht allein meine eigene Entscheidung, sondern es ist eigentlich Gott derjenige, der redet. außer ich bin mein eigener Prophet. Aber dann habe ich nichts mit Gott zu tun, dann habe ich nur mit meiner Person zu tun. Und das wäre falsch. Das wäre völlig falsch. Also das heißt, wenn Gott nicht lügt, dann ist alles, was er in seinem Wort sagt und schreibt, auch wahr. Oder? Eindeutiger Schluss, oder? Lügt Gott als Person nicht, dann schreibt er auch, dann lässt er auch nichts Falsches aufschreiben. Auch klar. Das ist Zuverlässigkeit. Ich kann mich darauf verlassen, dass das so ist. Wie schaut es mit der Irrtumslosigkeit aus? Und da sagt die Schrift, Gott ist nicht wie ein Mensch. Das heißt so viel wie, der Mensch kann sich irren. Aber Gott nicht. Gott ist nicht wie ein Mensch. Das heißt, wieso ist er nicht wie ein Mensch? Weil Gott weiß, was richtig und falsch ist. Deswegen hat er auch gesagt zu dem ersten Menschen, der hat gesagt, hör zu, Typ du, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das heißt, Gott hat schon unterschieden, es gibt was Gutes und es gibt was Böses, oder? Von Anbeginn an hat er gesagt, hör zu, von dem, dass du unterscheiden kannst, was gut und böse ist, war besser, du isst nicht davon. Denn wenn du mit mir Gemeinschaft hast, kennst du nur das Gute. Sobald du aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, wirst du sterben. Warum? Denn dann weißt du, was gut und böse ist und musst das ganze Gute tun und kannst nicht. Ein Jammer, dass der Adam das so gemacht hat. Aber ich muss gleich gestehen, würde ich an Adams Stelle sein, ich hätte genauso gehandelt. Meine Neugier wäre garantiert genauso groß gewesen. Wir brauchen uns nicht sozusagen auf Adam ausreden. Jeder von uns hätte. Und das ist aber wieder die Irrtum, das ist der Unterschied zu Gott. Gott weiß, was richtig und falsch ist und macht nur das Richtige. Der Mensch in der Zwischenzeit weiß auch, was richtig und falsch ist und macht in den meisten Fällen das Falsche. Und dann regt er sich auf, dass wieder irgendwer herkommen muss, das Ganze reparieren. Und zu wem geht er dann, damit er das repariert? Na Gott, du bist derjenige, Gott, und dann fängt er an, mit Gott zu schimpfen. Ne? Dann kommen die Ausdrücke, ja wann Gott denn Gott, wenn es ein lieber Gott wäre, dann hätte er die Kinder in Afrika nicht sterben lassen. Und auch sonstiges ist auch völlig. Dann kommen immer dieselben Aussagen. Immer dasselbe. Das heißt, dadurch, dass Gott weiß, was richtig und falsch ist, muss er niemals seine Meinung ändern. Deswegen muss er auch niemals seinen Willen ändern. Es funktioniert alles so, wie er das will. Es gibt nichts, wo ich ihn überraschen kann, weil er weiß das schon. Das heißt, er braucht auch nichts ausprobieren. Ich muss immer wieder ausprobieren, verschiedene Dinge. Ob das geht oder das besser ist. Das ist der Mensch. Bei Gott, der braucht nicht probieren, der sagt, so ist und so geht's. Erledigt. Jesus geht auf dem Wasser. Petrus sagt, möchte ja. Er sagt, komm. Der funktioniert, dann sagt er, ich muss ausprobieren, wie geht das? Ups, geh ich schon runter. Also, wenn jemand behauptet, dass Irrtümer in der Schrift sind, so sagt er damit, Gott irrt sich. Und jetzt komme ich auf einen ganz heiklen Punkt. Wenn ich also sage, gut, Gott irrt sich, was für einen Maßstab habe ich da?
Dass du gescheit bist.
Mit welchem Maßstab operiere ich dann? Dann sage ich bin mehr wie Gott. Weil ich weiß besser.
Das ist überheblich.
Und damit muss ich dazu sagen, damit fällt jeder in die Grube. Ja. Jeder. Mit der Einstellung fällt jeder in die Grube. Okay. Drittes, Autorität. Die Autorität gilt natürlich für alle Aussagen der Schrift, sowohl für soziale, naturwissenschaftliche, volkswirtschaftliche, politische, egal welche Aussagen es sind. Die Aussagen der Schrift sind universell. Für jede Kultur, jeden Menschen, jede Zunge, jede Nation, für alle. Es gibt keinen Unterschied. Und das macht die Schrift so universell. Deswegen wird sie auch auf der ganzen Welt gelesen und interessanterweise kommen auf der ganzen Welt durch diese Schrift, durch das Evangelium, tatsächlich Leute zum Glauben. Und dadurch zum Heil. Und überall funktioniert es gleich. Was ist das Universelle der Schrift? Deshalb hat sie auch Autorität. Und warum können wir sicher sein, dass die ganze Schrift inspiriert ist? Naja, die Irrtumslosigkeit von etwas kann nur jemand feststellen, der die Wahrheit kennt. Oder? Ich kann nur sagen, das Atommodell ist deshalb falsch, weil er ein neues Atommodell hat, was der Wahrheit mehr entspricht. Das heißt, ich muss die Wahrheit kennen. Der Einzige, der die Wahrheit kennt, ist
Jesus Christus.
Jesus Christus, Gott selbst. Das heißt, mit wem soll ich streiten, ob das die Wahrheit ist oder nicht? Funktioniert nicht. Das heißt, Jesus ist es, der die Wahrheit kennt, und daher kennt er auch Gott. Wenn Gott die Wahrheit ist und Jesus sozusagen sagt, ich kenne die Wahrheit, dann muss er nicht nur Gott kennen, sondern Jesus selbst ist auch Gott. Jesus ist es, der beides ist. Daher ist Jesus selbst ein sehr guter Zeuge außerhalb der Schrift, da sie immer wieder zitiert und damit bestätigt. Das heißt, Jesus ist derjenige, der alles von der Schrift selbst bestätigt. Gerade die schwierigsten Sachen wird also sozusagen Jesus Christus immer wiederum bestätigen. Zum Beispiel, es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfallen. Oder, niemand hat Gott je gesehen, nur wer? Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt oder offenbart. Also Jesus ist ein super Zeuge dafür. Oder, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alle kommen zum Vater ohne mich. Was?
Niemand kommt zum Vater.
Achso, okay, cool. Gehen wir andere Dinge. Gut, also niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wieso?
Weil
sie Jesus Christus gesehen haben. Also, das sind Zeugnisse, die unheimlich klar sind. Die sind unheimlich klar. Das heißt, die Frage, die sich nun entstellt, ist, was ist der Unterschied zwischen Zuverlässigkeit und Irrtumslosigkeit? Das heißt, warum wird einmal sozusagen die Zuverlässigkeit drinnen gelassen und die Irrtumlosigkeit wird gestrichen in irgendwelchen Statuten oder sonstiges? Warum wird das so auseinandergehalten? Warum tun sie sich meistens mit der Irrtumslosigkeit so schwer? Die Zuverlässigkeit lassen sie ja noch gelten. Und die Irrtumslosigkeit, mit der tun sie sich schwer. Warum? Naja, da geht es um Folgendes. Zuverlässigkeit ist subjektiv zu überprüfen. Denn aufgrund dessen, was da steht, kann ich in meinem Leben prüfen, ob das für mich gilt oder nicht. Ich kann also sozusagen subjektiv dazu Stellung nehmen. Ich kann sagen, ob es für mich persönlich gilt. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Das heißt, ich kann prüfen, ob das passt oder nicht. Es ist eine persönliche Entscheidung. Deshalb muss auch jeder sich für Jesus persönlich entscheiden. Ich kann nicht sagen, die Kirche hat gesagt oder der Pastor hat gesagt oder was weiß ich, irgendwer anderer, der Bumfeneberer hat gesagt. Das ist völlig egal. Denn ich muss sagen, wenn es wahr ist, dann muss ich dazu Stellung nehmen. Und weil Gott zuverlässig ist, weil Gott die Wahrheit ist, kann ich das aus eigener Erfahrung in meinem Leben erkennen. Weil Gott eben zuverlässig ist, kann ich es auch erkennen. Und deshalb stellt es. Oder eine zweite Stelle. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Nicht nur zufällig oder vielleicht oder nur wenn du brav bist, hat er dir das ewige Leben gegeben. Sondern er sagt, das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und jetzt sagt er, wann? Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wenn du sicher bist, dass das Leben in Jesus Christus ist und du dieses Leben für dich in Anspruch nimmst, dann hast du das ewige Leben. Da steht's. Und das kannst du für dich in persönlichen Anspruch nehmen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Merkt ihr? persönlich wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das ist persönlich erfahrbar. Und jeder muss das für sich in Anspruch nehmen. Das zweite davon ist die erfüllte Prophetie. Nun, da muss ich dazu sagen, das seid ihr in einer sehr privilegierten Stellung, denn ihr habt im Schriftstudium eine ganze Zeit lang habt ihr gekriegt, was?
Erfüllte Prophetie.
Messias in beiden Testamenten, oder? Und wie viel haben wir nicht gestaunt, was alles schon in Erfüllung gegangen ist? Und es wird noch ein Teil erfüllt werden. Es ist noch nicht alles erfüllt. Aber wie viele? Das heißt, wenn das nicht auch für mich eine Zuverlässigkeit bedeutet, dass das tatsächlich eingetreten ist, direkt sichtbar, ja, was habe ich dann von Zuverlässigkeit, wenn das nichts gibt? Das ist also Zuverlässigkeit, ist subjektiv zu fühlen. Das heißt, das kann jeder persönlich. Irrtumslosigkeit ist eine objektive Aussage. Warum ist Irrtumslosigkeit eine objektive Aussage? Denn ich muss sozusagen die Wahrheit sein oder kennen. Nun, die Wahrheit sein oder kennen, das liegt nicht in meinem Bereich. Ich bin weder die Wahrheit und die ganze Wahrheit kenne ich auch nicht. Denn Jesus selber sagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr kennt es momentan noch nicht dran. Also ich kenne nicht die ganze Wahrheit. Wenn ich aber nicht die ganze Wahrheit kenne, dann ist gerade das Futter, was ich nicht kenne, gerade falsch sein. Verständlich? Das heißt, das kann ich nicht persönlich prüfen, das ist objektiv. Das heißt, der Einzige, der aber das objektiv prüfen kann, ist derjenige, der die ganze Wahrheit ist. Und das ist wiederum Jesus Christus, Gott selbst. Und deswegen ist das immer der Angriffspunkt. Denn da können sie ja immer diskutieren und sagen, na wer weiß, ob das so ist, mit dem, wie Gott das sagt, und so weiter. Da haben sie aber das Vorhergehende nicht kapiert. Sie hängen sich auf etwas auf, was sie eigentlich schon persönlich für sich als Glaubende in Anspruch nehmen sollten. Das heißt, die Irrtum, wenn für mich die Zuverlässigkeit klar ist, ich selbst überprüfen kann, dann muss für mich die Irrtumslosigkeit erst recht eine völlig klare Sache sein. Die darf ich nicht einmal hinanstellen. Weil, ich würde damit sagen, Gott kann sich irren. Ich sage nicht, er irrt sich, sondern ich sage, Gott kann sich irren. Und das sehr ferne. Das heißt, in der Schrift ist kein objektiver Fehler vorhanden. Auch wenn ich es nicht überprüfen kann, wer bin ich? Weil Gott ihm keine Fehler macht, ist kein Fehler drinnen. Und woher wissen wir das? Können wir es nur von Jesus wissen. Weil er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Das heißt, ich kann das nicht persönlich. Ich kann das nur persönlich für mich in Anspruch nehmen. Das geht. Genau, Vertrauen. Genau das ist es. Aber das ist der Glaube. Das ist auch der Unterschied, warum Paulus sagt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wenn wir dann Gott selber sehen werden, dann ist eh alles klar, ja, dass das so ist. Aber jetzt sagt er, im Glauben. Und deswegen sagt er auch, selig, weil zum Thomas sagt er, nicht? Selig bist du, Thomas, weil du glaubst, weil du nicht siehst. Aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und in der Situation stehen wir. Und das hängt mit der Irrtumslosigkeit zusammen. Das heißt, die einzige Autorität, die gilt, ausschließlich, ist die Bibel. Sagt die Bibel also, so ist es, so glaube ich der Bibel, auch wenn irgendwelche andere weltliche Autoritäten völlig was anderes sagen. Für mich zählt die Bibel als die alleinige Autorität. Manche, nur als Beispiel, weil das beim nächsten Glaubensgrundsatz dann dazu kommt. Manche Psychologen sagen, der Mensch hat einen guten Kern. Und so wird das eigentlich auch bedacht. Ich muss dann gerne den guten Kern herauskommen und da kommt dann die New Age und alle möglichen anderen, irgendwelche anderen so psychologischen Tricks dazu, dass also sozusagen der gute Kern immer mehr herauskommt. Was sagt die Bibel?
Der Mensch ist schlecht.
Die Bibel sagt, er hat keinen guten Kern, er ist böse von Anfang an. Aus, da ist nur schwarz. Das heißt, wem glaube ich also jetzt? Na ja, ich bin schon, irgendwo bin ich schon gut. Ich glaube doch, ich bin Menschen. Ne? Ich nicht, weil ich weiß, Gott sagt von mir, ich bin durch und durch schlecht. Und er kann mich aber durch und durch gut machen. Das ist der Unterschied. Es geht nicht darum, dass ich ein bisschen gut bin und Gott macht mich ein bisschen besser. Entweder mache ich ganz vollkommen heil oder er macht mich gar nicht. Und ich brauche das vollkommene Heil. Das heißt, deshalb glaube ich der Bibel. Die sagt, du hast keinen guten Kern. Und Jesus, das beste Beispiel ist mit der Jesus selber. Da sagt einer zu ihm, guter Meister. Und Jesus sagt, was nennst du mich gut? Gut ist nein und ist der Vater im Himmel. Das sagt Jesus selber. Warum soll ich dann nicht sagen, ich habe irgendwas Gutes? Also, wir sehen hier, auch wenn sozusagen wissenschaftliche Autoritäten, egal ob das jetzt Psychologie, Naturwissenschaft, Biologie oder sonst irgendwas ist, völlig wurscht. Wenn wissenschaftliche Autoritäten etwas sagen, was die Bibel nicht bestätigt, dann glaube ich der Bibel und nicht der wissenschaftlichen Autorität. Ich muss es zwar in der Schule, für die Schüler was zu sagen, ich muss es zwar in der Schule nachbeten, Anführungszeichen, nachsagen, nicht streiten mit dem Lehrer, sondern einfach die Milliarden Jahre auswendig lernen, einverstanden, losbleiben, Carbon, Devon und so, machst alles, hier ist ja riesig. No problems. Aber das musst du nicht glauben dran. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Du tust das zwar brav aber, damit du deine Noten kriegst, aber glauben musst du das noch lange. Das war mein. Wie viel Zeit habe ich noch? Nichts mehr. Dann wäre ich auch besser, sonst hätte ich mir eine Geschichte erzählt aus meiner persönlichen persönlichen Berufsleben. Nachdem ich Physik unterrichtet habe, habe ich unter anderem natürlich auch den Urknall unterrichtet. Ne? Oder die Radiokarbonmethode habe ich auch unterrichtet. Ne? Die werden das alles dazu. Und dann hat mir einer gesagt, hat mir ein Schüler mich gefragt, aber ich habe besser. Wieso erzählen Sie uns das? Wir wissen doch, Sie glauben doch nicht daran. Da habe ich gesagt, deswegen, weil ich nicht daran glaube, kann ich es ja erzählen. Ich erzähle es euch, weil es im Lehrbuch steht und im Lehrplan ist. Und ich will dem gegen den Lehrplan nicht sein. Aber ich erzähle es euch so, dass ihr nicht glauben müsst daran. Da haben Sie es schon. Ich habe gar nicht gesagt, ich glaube nicht daran. Ich habe gesagt, ihr müsst nicht daran glauben. Ihr müsst ja wissen, dass ich das unterrichtet habe. Wir brauchen es. Genau darum geht es. Wir sollen uns nicht gegen die Welt stellen. Ich muss das nicht. Ich muss nicht das mit. Und jetzt natürlich dem Lehrer, das mit der richtigen, weil die Bibel ist. Das zahlt sich doch gar nicht aus. Du selbst musst überzeugt sein, dass das so ist. Du musst auf dem Feld stehen. Du musst nicht den Lehrer auf dem Feld stellen. Der muss sich selber auf dem Feld stellen. Und genau darum geht es. Auch für uns. Wir brauchen mit anderen, die diesen Glauben nicht haben, mit denen brauchen wir nicht streiten. Du musst am Fels stehen und ihm den Fels anbieten. Ob er das nimmt oder nicht, das ist sein Problem. Das ist nicht deine Aufgabe. Und genau darum geht es bei diesem Glaubensgrundsatz in Bezug auf Zuverlässigkeit, Irrtumslosigkeit und Autorität der ganzen Heiligen Schrift. Dass wir uns damit beschäftigen, wie wir mit Menschen umgehen, die nicht daran glauben. Wie gehen wir um? Dieses Thema der nächsten.